WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
30. Mai 1907. Der Geburtstag der deutschen Flugpionierin Elli Beinhorn.
Sie hatte immer ein Grammophon dabei.
Und eine Flasche Cognac.
Oder besser ein Fläschchen, das für Universalzwecke gedacht ist. Kälte, Hitze, Bauchweh, Desinfektion, alles.
Denn die Fliegerei war noch ein riskantes Abenteuer.
Damals gehörte schon noch eine größere Portion Mut dazu.
Elli Beinhorn gehört zu Deutschlands berühmtesten Fliegerinnen. Eine der Pionierinnen der Lüfte.
Als es losging mit der Fliegerei, war ich gerade 21 Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, ob mein Vater mir die Erlaubnis gegeben hätte. Der fand das also eine total spinnige Idee und hat mit meiner Mutter darüber gesprochen, ob man nicht mal vielleicht einen Arzt zu Rate ziehen sollte, ob ich da noch einigermaßen oben völlig in Ordnung war.
In einer Zeit, in der es schon als unerhört galt, wenn eine Frau Auto fuhr, eroberte Elli Beinhorn eine exklusiv männliche Domäne und bewies:
Jede Frau kann so gut fliegen wie ein Mann. Darüber gibt es überhaupt gar keinen Zweifel.
Elli Beinhorn wurde am 30. Mai 1907 in Hannover geboren. Ihr Sohn erzählte später:
Ich glaube, dass meine Großeltern mütterlicherseits ganz normale mittelständische Kaufleute waren, die ein Geschäft hatten und die völlig normal waren. Deswegen ist absolut unverständlich, dass meine Mutter so aus der Art geschlagen ist.
Ich hatte, vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich einziges Kind war, immer die Idee raus, ganz weit raus, Expeditionen machen.
Besonders von Afrika und den wilden Tieren ist die junge Elli fasziniert.
Und ich habe mit 16 Jahren zum ersten Mal an den Zirkus Hagenbeck geschrieben und angefragt, ob ich nicht mitgehen könnte auf eine Tierfangexpedition. Da wurde aber gar nichts draus.
5 Jahre später, Hagenbeck hatte übrigens nie geantwortet, hörte sie einen Vortrag des Atlantikfliegers Hermann Köhl.
Da der Köhl so ein völlig normaler Mensch war, ist gar keine Heldengestalt, keine Heldenfigur, von der man also Angst kriegt und sagt, naja, also so, das sind ja Übermenschen, das kannst du nicht. Da habe ich mich dann am nächsten Morgen beim Hannoverschen Aeroclub gemeldet.
Dort wollte man sie nicht. Aber Elli Beinhorn ließ sich nicht entmutigen und bewarb sich bei der Deutschen Luftfahrt GmbH in Berlin. Am 2. November 1928 saß sie auf dem Flugplatz Berlin-Staaken zum ersten Mal in einem Leichtflugzeug.
Es ist eine aus Holz bestehende Klemm L20 mit nur 20 PS und 2 Zylindern. In die offenen Sitze muss man von oben hineinklettern. Der Kopf und die Schultern schauen über die Bordwand hinaus. Vor Regen und Wind schützt eine kleine, meist reichlich verkratzte Windschutzscheibe aus Glas. Wer fliegt, darf nicht zimperlich sein.
Heike Käferle, Präsidentin der Vereinigung Deutscher Pilotinnen.
Die Maschinen waren extrem laut. Also es gibt ja heutzutage noch sozusagen die Oldie-Flieger, die also die alten Maschinen, diese Sternmotoren da noch haben. Das ist schon faszinierend, das erstmal zu sehen, wie die angeschmissen werden. Ja, dieses sonore Geräusch, was sie da auch von sich geben.
1929 bestand Elli Beinhorn die Prüfungen für ihren A-Schein und gehörte nun zu den ganz wenigen Frauen, die eine Lizenz zum Fliegen hatten. Wenig später war sie schon auf der Flugschule in Würzburg, um bei dem hochdekorierten Weltkriegsflieger Robert Ritter von Greim den Kunstflugschein abzulegen.
Die damaligen Pilotinnen und Piloten haben sich häufig durch Schauflüge eben finanziert. Und das hat Elli Beinhorn am Anfang auch gemacht.
Hier fliegt man auch auf dem Rücken, lässt sich von der Schwerkraft in die Gurte ziehen und sieht die Erde über sich.
Da Elli Beinhorn es für sicherer hielt, mit einer eigenen Maschine zu fliegen, kaufte sie auf Raten eine Messerschmitt M23B. An ihrem ersten Flugtag in Königsberg lernte sie Ernst Udet kennen, den weltberühmten Fliegerakrobaten. Ellis Flugmanöver wurden immer riskanter und er warnte:
Du wirst bald anständig auf die Nase fallen.
Bin ich auch mal, und zwar aber nicht beim Kunstflug, sondern bei einer Landung an einem sehr verwirbelten Tal im Saargebiet. Bin ich also mal von oben gekommen und habe also einen Bruch gemacht, Gott sei Dank, also ohne Personenschaden und so. Und habe ihm dann ein Telegramm geschickt, um ihm Spaß zu machen, dass der Bruch inzwischen erfolgt ist.
Der Flugzirkus brachte zwar Geld, doch nicht die Erfüllung ihrer Träume. Dann erfuhr Elli Beinhorn, dass zwei Forscher für eine Westafrika-Expedition einen Piloten für Luftaufnahmen suchten. Sie bewarb sich als E. Beinhorn. Bei einem ersten Treffen stellten die überraschten Forscher fest, dass es sich nicht um einen Erich oder Emil, sondern um eine Elli handelte. Aber sie konnte die beiden überzeugen. Mit gerade mal 24 Jahren düste sie am 4. Januar 1931 los.
In einem mit Stoff bespannten Klemmleichtflugzeug, im offenen Führersitz, vermummt wie ein Polarforscher.
Ohne Navigationssystem und ohne Funk. Von unterwegs schickte sie Telegramme und die Berliner Presse machte Schlagzeilen daraus.
Elli am Rande der Sahara.
Dann war sie verschwunden.
Wo ist Elli?
Eine Ölleitung reißt und zwingt sie zur Notlandung.
Ich musste runter im Süden der Sahara und hatte das unwahrscheinliche Glück, in diesem an sich sonst unbewohnten Gebiet Menschen zu treffen. Schwarze Nomaden, die noch nie einen weißen Menschen gesehen hatten. Früher hatte man ewig Notlandungen, aber ich habe nie gedacht, dass es also so massiv auf mich zukommen würde. Diese Nomaden, ein Teil der Angehörigen dieses Stammes, hatten also außerdem auch noch die Lepra.
4 Tage lang galt sie als verschollen, während sie sich zu Fuß durchschlug. 50 Kilometer weit durch die Wüste bis nach Timbuktu, bei 45 Grad im Schatten. Tuareg retteten die kranke und erschöpfte Fliegerin.
Nachdem ich also schon als verloren und praktisch aufgegeben gemeldet worden war, denn in der Sahara hält man das nicht so lange aus, wenn man gar nichts hat. Und ich hatte also nichts. Ich hatte einen riesen Thermosflasche mit Tee und die war kaputt gegangen bei diesem Aufsetzen da auf dem sehr ungeeigneten Gelände für eine Notlandung.
Die Nachricht von der Rettung der Afrika-Fliegerin ging um die Welt.
Elli wiedergefunden. Elli Beinhorn im Sandsturm.
Einen Tag nach ihrer Rückkehr, am 27. Juli 1932, berichtete die junge Fliegerin aus dem Berliner Funkhaus über ihre Notlandung.
Da lag ein derartiger Sturm in diesen Tälern, dass es einfach nicht möglich war, gegen den Sturm an mit meiner Maschine, die eine Stundengeschwindigkeit von 150 Kilometern hat, über die Berge wegzukommen.
Es war der Anfang einer ungewöhnlichen Karriere. Denn Unterrockpiloten und Luftschätzchen, wie die fliegenden Frauen von den Herren Luftfahrern abschätzig tituliert wurden, hatten es schwer.
Und die wurden damals also teilweise wirklich sabotiert bei Wettbewerben. Ganz gefährliche Sachen, wo Motoren und so weiter entsprechend vorbereitet wurden, dass sie nicht mehr fliegen oder nicht mehr lange fliegen. Das hat man den Frauen damals alles angetan.
Aber Elli Beinhorn wurde gefeiert wie ein Weltstar.
Ich kam zurück und hatte also so einen Vertrag fürs erste Buch. Dann habe ich Vorträge gehalten, die für damalige Verhältnisse für mich war. Also der oberste Sahne wurde sehr gut bezahlt. Da war natürlich diese Sache mit der Notlandung, das war natürlich der Knüller, weshalb die Leute mich alle sehen wollten.
Im Dezember 1932 gelang der gerade mal 25-jährigen Elli Beinhorn die Weltumrundung im Alleinflug. Dafür erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Hindenburg-Pokal, der mit 10.000 Reichsmark dotiert war. Das Geld investierte sie in ihre nächsten Flüge nach Afrika, Asien, Süd- und Mittelamerika. Langstreckenflüge waren ihr Ding. 1936 flog sie in nur einem Tag 3 Kontinente an.
Natürlich war eine Elli Beinhorn auch irgendwo ein Ausnahmetalent. Sie konnte also hervorragend einfach navigieren und wusste eigentlich immer, wo sie ist. Das kann man jetzt nicht von allen Fliegern behaupten.
Am liebsten war sie alleine unterwegs. Ihr Sohn, Bernd Rosemeyer Junior, sagte einmal,
sie brauchte niemanden, um Eindrücke mit anderen Menschen zu teilen. Sie hat die Eindrücke am intensivsten empfunden, wenn sie sie alleine erlebt hat.
Ja, immer alleine geflogen. Die Weite damals, die Unabhängigkeit, auch die Hilfsbereitschaft von all den Menschen, wo man hinkam. Der Traum vom Fliegen, den hat es ja immer gegeben, auf alle mögliche Art, nicht wahr? Und damals war also für ein Mädchen allein die Fliegerei in einem kleinen offenen Sportflugzeug über sämtliche Erdteile war natürlich also der Himmel des Ganzen.
Dann lernte sie Bernd Rosemeyer kennen, einen der erfolgreichsten Rennfahrer der Silberpfeil-Ära. Im Juli 1936 heirateten sie und wurden zum umschwärmten Glamour-Paar.
Ich bin von dem Moment an, als ich Bernds Frau war, also genau genommen 14 Tage später, weil ich da noch den Dreierteilflug alleine machte in einem Tag, weil das alles vorher eingeleitet war, bin ich völlig in den Hintergrund getreten. Ich habe gerade noch ein paar Vorträge gehalten, das wollte Bernd auch nicht. Das brauchte ich aber, um irgendwie ein bisschen die Batterie wieder aufzuladen. Ich bin in der Zeit nur Bernds Frau gewesen. Und es ist mir überhaupt nicht schwer gefallen.
Bernd Rosemeyer hat die 400-Kilometer-Grenze überschritten! Eine glänzende Leistung deutscher Fahrer und deutscher Technik!
Denn sein Sport und seine Leistungen waren also wirklich, das ist also kein Fishing, sondern wirklich die größeren.
Bernd Rosemeyer war aber auch eine Pop-Ikone der Nazis. Mit seinen blonden Haaren und den blauen Augen passte er exakt in das ideologische Bild des arischen Helden. Als er mit nur 28 Jahren auf der Rennstrecke tödlich verunglückte, sagte Adolf Hitler:
Es ist für uns alle schmerzlich zu wissen, dass gerade einer der allerbesten und mutigsten dieser Pioniere der Weltgeltung der deutschen Motoren- und Automobilfabrikation, Bernd Rosemeyer, sein junges Leben lassen musste.
Die Witwe suchte Trost in der Fliegerei. Rückblickend sagte sie:
Ich habe gerade wieder jetzt mich daran erinnert, welche Erlösung das war, als ich nach dem Unfall meines Mannes, Bernd Rosemeyer, zum ersten Mal wieder geflogen bin. Auch wieder ganz alleine runter über den Balkan und über die Karpaten und so. Und wie ich da plötzlich gesungen habe.
Trotz ihrer Rolle als emanzipierte und unabhängige Frau wurde auch Elli Beinhorn von den Nazis als Heldenfigur für Propaganda benutzt. Sie hat sich später gegen kritische Stimmen gewehrt, die ihr Mitläuferschaft in der NS-Zeit vorgeworfen haben.
Ich hatte aber natürlich den Vorteil, dass ich doch so bekannt im Ausland war, dass ich einfach es mir leisten konnte, Nein zu sagen. Zum Beispiel hat also die Frau Scholz-Kling, die sagte dann auch, es ist doch unmöglich, dass Sie also nicht in der Partei und in der NS-Frauenschaft sind. Und da habe ich also gesagt, liebe Frau Scholz-Kling, da würde das ganze Ausland lachen. Die wissen, dass ich nichts von Politik verstehe, auch früher nicht. Das hat sie dann ohne weiteres eingesehen und hat mich springen lassen.
Nach dem Krieg war es Deutschen für einige Jahre verboten zu fliegen. 1951 ging Elli Beinhorn in die Schweiz, um dort ihren Flugschein zu erneuern und endlich wieder fliegen zu können. Danach arbeitete sie als fliegende Reporterin und Fotografin und reiste weiter durch die Welt.
Das war also einfach enorm wichtig, dass es solche Frauen damals gegeben hat, die uns den Weg bereitet haben. Ja, sie war Gründungsmitglied der Vereinigung Deutscher Pilotinnen, hat dann da auch in späterer Zeit sehr viel für die Pilotinnen getan.
Alltäglich sind fliegende Frauen anscheinend bis heute nicht. Heike Käferle.
Mir passiert es immer wieder, dass mein Mann, auch wenn er auf dem Co-Pilotensitz sitzt, für den Piloten gehalten wird. Ja? Insofern merkt man schon, dass es nicht selbstverständlich ist.
Beinhorn gab erst mit 72 Jahren ihren Flugschein freiwillig ab und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. 2007 verstarb sie im hohen Alter von 100 Jahren und wurde in Berlin neben ihrem ersten Mann Bernd Rosemeyer beigesetzt.
Über dem offenen Grab sind also drei Oldtimer, unter anderem ihre Messerschmitt-Taifun, die nach ihr benannt wurde und die sie getauft hat, mit Trauerflor übers Grab geflogen. Das war schon sehr eindrucksvoll. Und anschließend waren wir in Tempelhof auf dem Flughafen, mitten auf dem Flugfeld, wo diese drei Flugzeuge direkt davor standen und ein großes Plakat mit einem Bild von meiner Mutter und drauf stand: Elli, grüß uns die Sonne.
Grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Elli Beinhorn, die am 30. Mai 1907 geboren wurde. Redaktion: Matti Hesse. Zeitzeichen morgen über den Burenkrieg in Südafrika.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.